nachhaltige Kleidung aus Holz, die bezahlbar ist? Wie ist es möglich? Welche Kompromisse muss ein solches Modelabel eingehen? Welche Vorteile ergeben sich für das Unternehmen, aber auch für uns, Konsumenten? Wir sind heute zu Gast beim nachhaltigen Modelabel Wild und sprechen mit Gründer und Geschäftsführer Timo Belo über sein Unternehmen, Nachhaltigkeit in der Modebranche und sein pragmatisches Anpacken, um wirksam zu sein. Wir, das sind Simon und Thomas von Impact of Works. Ihr hört die erste Folge von Future Trails, einem Podcast, bei dem sich alles um die Frage nach Wirksamkeit dreht und um Menschen, die heute bereits in die Zukunft schauen und Wege dorthin finden.
Ja, Wild steht erstmal für nachhaltige und faire Kleidung. Das machen wir jetzt seit aktiv etwas über 7 Jahren. Und das Besondere bei uns ist, dass wir eben Kleidung aus Holz machen. Also die Idee ist ein Jahr, 1,5 Jahre vorher entstanden. Wir wollten zeigen, dass es möglich ist, dass man sehr fair und nachhaltig Klamotten fertigen kann oder überhaupt, dass man fair und nachhaltig Produkte fertigen kann. Wir hatten überhaupt gar keine Idee, dass wir am Ende bei Kleidung rauskommen, sondern wir hatten auch überlegt, wir machen vielleicht Interieur oder wir machen Spielzeuge. Wir hatten so tatsächlich schon Papierflieger gebastelt, so ein Konzept dafür entwickelt und auch die Entwicklung des Markennamens. Also der hätte vielleicht, wir hatten Anfang hatten wir Beko und Mowgli und irgendwelche anderen Markennamen damit gespielt. Ich bin froh, dass es bei Wild gelandet ist. Ja, und irgendwann sind wir darüber gestolpert, dass man tatsächlich aus Holz Fasern herstellen kann, also daraus, wo jetzt hier der Tisch hergestellt ist, dass man daraus eben auch Kleidung herstellen kann und dass es wahnsinnig A, umweltfreundlich ist und dass es sich cool trägt und dass es noch andere coole Eigenschaften mit sich bringt. Und das fanden wir interessant, haben uns dann näher mit auseinandergesetzt und jetzt ist es mit der Zeit dann dazu angewachsen, dass wir dann eben nicht nur, wie angefangen, ein paar T-Shirts machen, sondern dann eben über Boxershorts, Jogginghosen, Polos, Sweater, Hoodies und Co. wirklich viele, viele Sachen. Ja.
Das, was unsere Hörer jetzt nicht sehen können, ist, dass Timo auch ein Wild T-Shirt anhat. Das sieht aber gar nicht so hölzern aus. Wie kann man sich das vorstellen, ein T-Shirt aus Holz zu machen?
Ja, also grob gesagt, es ist halt ein Zellulose-basiertes Verfahren. Also die erste Zellulose, aus der dann ein T-Shirt oder beziehungsweise erstmal eine Faser gewonnen wurde, ist Viskose. Ende 1890 kam wer auf diese schlaue Idee und das Verfahren ist grob gesagt so, die Zellulose wird aufgelöst mit einem Lösemittel, dann entsteht eine honigartige Masse, die wird durch Spinndrüsen gepresst und so entstehen Fasern und diese Fasern kann man dann später genauso wie Baumwolle oder Polyester oder eben andere Fasern, die heutzutage sehr viel verwendet werden, dann eben verarbeiten. Das Ding ist, dass wenn man jetzt über die Viskose redet, möchte ich da ergänzenderweise zu sagen, dass Viskose eigentlich gar nicht so gut ist. Viskose wird mit CS2 gewonnen, das ist ein Lösemittel, welches giftig ist, absolut nicht umweltverträglich, auch für die Menschen, die damit in Berührung kommen, nicht besonders angenehm. Und wir verwenden eben ein anderes Verfahren, wo ein organisches Lösemittel zum Einsatz kommt, was zudem immer im Prozess wieder recycelt werden kann, weil es eine gute Wassertrennbarkeit hat. Und das macht diesen Prozess eben sehr umweltfreundlich. Und das war ja auch der Grundgedanke. Wir wollen ja zeigen, dass man umweltfreundlich fertigen kann. Nicht nur, dass man Sachen aus Holz machen kann, sondern das war ja erst dann im zweiten Schritt dazu gekommen, wo wir dachten, ah, coole Sache. Und eben diese Umweltfreundlichkeit lag uns sehr am Herzen. Und wenn man über 99% des Lösemittels wieder recyceln kann, das zudem eben auch ungiftig und organisch ist und dieses Verfahren dann ja ein geschlossenes Verfahren ist, welches dann eben dadurch glänzt, dass es wenig CO2 ausstößt, dass der Wasserverbrauch dann eben nicht so hoch ist, beziehungsweise das Wasser, was auch verbraucht wird, wieder eingesetzt werden kann, also auch wieder recycelt werden kann oder einfach auch nicht verschmutzt ist, dann haben wir da erstmal einen Lösungsansatz für uns gefunden, wo wir dachten, der ist cool und den haben wir dann weiterverfolgt, haben gedacht, das kann nicht sein, da muss irgendwo ein Haken sein, haben selber viel ausprobiert und getestet und letzten Endes dann irgendwann gesagt, komm, das ist es, wir probieren das mal aus, wir machen das, wir finden das cool und wir glauben, dass andere das eben auch cool finden können.
Das heißt, das Verfahren als solches, das stammt jetzt nicht von euch, sondern ihr habt sozusagen in euren Recherchen, seid ihr darauf gestoßen, dass es das überhaupt gibt und habt gesagt, ey, das probieren wir mal aus. Gab es zu dem Zeitpunkt schon andere Unternehmen, die in der Art und Weise Klamotten hergestellt haben?
Also das Verfahren, wie gesagt, genau richtig. Also das haben wir nicht erfunden. Das Verfahren ist eins, was jetzt bei der Viskose auch schon uralt ist. Auch das Verfahren, mit dem unsere Kleidung gewonnen wird, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Das Besondere ist, es gab kein Unternehmen, welches sich ausschließlich damit beschäftigt hat und auch kein Unternehmen, welches, glaube ich, die Entwicklung für einzelne Teile so vorangetrieben hat. Wenn man zum Beispiel Artikel sieht wie unser Sportshirt, dann ist es halt so, dass auf der Innenseite ist ein recyceltes Polyester, was eingesetzt wird. Außen ist es eben die holzbasierte Faser. Dadurch entsteht ein Kapillareffekt. Die Feuchtigkeit wird vom Körper weg nach außen transportiert, wodurch ein Funktionsshirt dann von uns geschaffen wurde, welches es so auf dem Markt noch nicht gibt. Auch genauso ist es so, dass diese Art, wie Sachen gefärbt werden, also dass wie Textilien entstehen, wenn man sich wirklich im Detail damit auseinandersetzt, und ich bin ja auch nur Quereinsteiger gewesen, es ist so, dass es wahnsinnig komplex ist. Also du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man Textilien herstellt. Also wie beispielsweise die Verstrickung gewählt wird, wie es gefärbt wird, was man für Finishing wählt. Da gibt es wahnsinnig viele Punkte oder Stellschrauben, an denen man drehen kann, um am Ende zu einem guten Resultat zu kommen. Und auch, dass die Faser vielleicht dann schon nicht ganz jung ist und es schon gab, heißt halt nicht, dass sie zu Ende entwickelt ist. Das ist sie auch heute nicht. Also da ist immer noch viel Potenzial nach oben. Die Illusion, der man so ein bisschen hinterherläuft, ist ja, dass wir eine Kleidung schaffen, die unendlich lange hält. So, das wäre das Nachhaltigste. Also wir kaufen uns einmal ein T-Shirt und egal wie oft man es trägt, egal wie oft man es wäscht, es verzieht sich nicht, es hält die Farbe, die Nähte gehen nicht auf. Einfach so ein unkaputtbares Ding. Klar, wie gerade gesagt, Illusionen, wir werden das nicht schaffen, aber das ist das, wohin wir wollen. Also wir wollen es immer besser machen und das haben wir in diesen 7 Jahren schon, denke ich, relativ stark nach vorne getrieben mit unserem Partner, mit denen wir zusammenarbeiten.
Jetzt hast du gesagt, dass ein T-Shirt ja aus ganz, oder überhaupt die Kleidungsstücke aus ganz vielen Prozessschritten bestehen und auch aus vielen Materialien. Wir sind ja hier im Bergischen Land. Was genau passiert bei Wild im Bergischen Land und was passiert noch an anderen Stellen? Denn hier passiert ja nicht alles.
Ja, also hier passiert eigentlich primär die Konzeption. Also wir setzen uns hier damit auseinander, also hier laufen quasi alle Fäden im wahrsten Sinne des Wortes zusammen. Wir schauen, dass wir entwickeln das Design, wir konzipieren die mit unserem Partner dann eben in der Abstimmung die Stoffe, wie die entwickelt werden sollen. Das heißt, es gibt halt einen ständigen Musteraustausch und also die Entwicklung findet hier statt, also das quasi die Führung der Entwicklung und dann eben natürlich auch den Versand. Also das heißt, hier werden alle Artikel, die dann irgendwann mal produziert werden, wir produzieren in Portugal, die werden alle aus Portugal dann eben hier hingebracht und finden von da aus dann den Weg in die Welt.
Und das sind jetzt 2 Standorte, aber ihr habt ja noch mehr Partner und Garne müssen ja irgendwo herkommen. Dahinter stecken ja wahrscheinlich, da steckt eine viel tiefere Lieferkette.
Ja, das findet eigentlich alles in Portugal statt. Also nördlich von Porto, dort findet diese ganze Entwicklung vom Garn bis zum fertigen Kleidungsstück statt. Und das war auch ein Grund, warum wir uns für diese Region entschieden haben. Also es ist einfach leider so, dass es in Europa kaum noch Möglichkeiten gibt, also in der EU genauer gesagt, kaum noch Möglichkeiten gibt, Kleidung herzustellen.
Weil zu teuer oder weswegen?
Ja, das ist halt der Hintergrund. Also man muss sich das historisch so vorstellen. Früher in Wuppertal gab es viele Webereien, viele Bandweber, dafür war Wuppertal bekannt. Und wenn man noch früher guckt, so dann wurde natürlich die ganze Textilindustrie, die gab es hier vor Ort. Also hier wurde genäht. Das, was wir getragen haben, wurde auch hier gefertigt. Das ist natürlich jetzt heutzutage nicht mehr so, sondern Kleidung kommt dann eben aus Südostasien, ne? Bangladesch, Laos, Kambodscha, ne? Das sind halt Vietnam, sind halt so die Länder, wo viel von dem gefertigt wird, was wir tagtäglich tragen. Man hat mit dem Laufe der Zeit natürlich gucken wollen, dass man irgendwo günstiger produziert. Einer hat damit angefangen und dann gab's in so eine Abwärtsspirale, bis wir dann da sind, wo wir dann eben heute stehen mit Fast Fashion. Alles wird schneller, alles wird günstiger. Man kann ein T-Shirt für 1 Euro produzieren. Das hat halt mit Fairness weder der Umwelt noch den Leuten, die dann es in dieser Lieferkette fertigen, gar nichts mehr zu tun. Das war für uns halt der Grund, lass uns lieber gucken, wo wir dann möglichst nah fertigen können. Und wir sind da mit Portugal eigentlich sehr glücklich, weil in Portugal ist noch ein Standort, wo quasi wirklich von der Garnherstellung bis zum Stoff oder über dem Stoff bis zur Konfektion alles stattfinden kann. Das heißt, der Stoff wird gestrickt, der Stoff wird geschnitten, er wird bedruckt, dann irgendwie veredelt, ob man jetzt noch Labels oder andere Teile dran stickt, näht, wie auch immer. Und das ganze Teil wird dann auch dort fertig zusammengepackt, sodass, und das findet alles nördlich von Porto statt. Und das war für uns ein Grund, dann eben dort zu fertigen, weil dort A, das Know-how ist und weil es quasi in Anführungszeichen fußläufig erreichbar ist. Das heißt, man hätte natürlich auch vielleicht in Deutschland irgendwie oder in anderen Stellen noch was vernähen lassen können, aber Der Stoff würde trotzdem dann quer durchs ganze Land geschickt. Und auf der anderen Seite, das muss man natürlich auch sagen, würde das Kosten nicht nur für die Umwelt mit sich bringen, sondern letzten Endes auch für den Konsumenten. Und da ist es halt schon cooler, wenn man alles dann im direkten Umfeld hat.
Das sind ja schon sehr geringe Lieferwege oder Fahrtwege, ne? Rein logistisch gesehen schon eine ganz schöne CO2-Einsparung, wahrscheinlich ja. Allein durch diesen Aspekt. Ja. Aber wenn ich Fan bin von euch, könnte ich dann nach Portugal fahren, gehe da durch so einen Wald und denke mir, da wächst gerade die Wild Tour, da wächst gerade mein T-Shirt.
Nee. Nee, also das ist... Das Holz, welches verarbeitet wird, das stammt ja nicht aus Portugal primär, sondern stammt eben aus Österreich, Deutschland, Tschechien unter anderem. Und dort kommt es dann aus nachhaltiger Forstwirtschaft, was dann kurz gesagt heißt, manche Leute stellen sich das dann auch so vor, es wird, wenn man Holz verarbeitet, der ganze Wald gerodet, um dann Klamotten rauszumachen oder Tische, Türen, Bänke, was auch immer. Das stimmt natürlich nicht. Also bei nachhaltiger Forstwirtschaft oder bei, das ist ja ein Begriff, der aus der Forstwirtschaft kommt, ist es eigentlich so, dass sehr selektiv durchforstet wird. Also der Wald als Ganzes bleibt bestehen und das ist halt immer ganz wichtig auch zu erklären. Das ist ja auch wichtig für uns, weil wir wollen ja dafür sorgen, dass wir ein nachhaltiges Produkt haben von Anfang an, also von dem Wald angefangen. Und ich glaube, dass wenn man jetzt Holz verwenden würde aus irgendwelchen seltenen Quellen oder irgendwelche Wälder dafür abholzen würde, dann würde das nicht nur uns sehr wehtun, sondern eben auch dem Ökosystem. Und wenn man aber das Holz verarbeitet und selektiv dann eben Bäume entnimmt und der Wald als Ganzes dann eben weiter bestehen bleibt, dann bleiben ja damit auch das Ökosystem bestehen, die Tiere, Pflanzen, Pilze, die dann dort ein Zuhause haben, die haben trotzdem danach noch eben ihren Lebensraum und das Leben mit der Natur ist ja das, worauf es ankommt, was für uns halt auch sehr wichtig ist.
Das heißt, Bäume ab so einem Alter von ungefähr 70 Jahren oder wenn sie halt eine gewisse Größe erreicht haben, die werden aus dem Wald entnommen, aber vorsichtig wahrscheinlich eben entnommen oder mit bestimmten Maschinen oder besser noch mit Pferden vielleicht, Handarbeit, sodass der Wald als Wald für uns erkennbar noch existiert und einzelnes Material sorgsam entnommen wird.
Ja, im Idealfall schon. Also das mit den Pferden ist, glaube ich, eine sehr romantische Vorstellung. Das wird zwar teilweise auch noch gemacht, aber ich glaube in den...
Oder wieder gemacht, ne? Peter Wohlleben redet ab und zu drüber.
Wieder gemacht, ja. Aber ich glaube, dass in der Summe ist das dann eher die Ausnahme als die Regel. Aber genau, also ich glaube, dass es halt ganz schön ist, dass man eine Verbindung zu Natur hat und dann eben auch weiß, wo die Rohstoffe herkommen und diese dann eben auch zu schätzen weiß. Also wenn wir, so versuchen wir das zumindestens, zeigen, wo das Ganze herkommt und wie es funktioniert und wie viele Arbeitsschritte da drin sind und welche Komplexität das eben auch hat und wie viel Menschen daran mitarbeiten, dann ist das eine schöne Sache, wenn man das weiß, denn es lässt einen das T-Shirt, den Pullover, was man eben gerade trägt, deutlich mehr wertschätzen. Also man trägt eben was jetzt nicht nur eben kurz für ein bisschen was gekauft wurde und nachher ist es ein austauschbares Produkt, was man vielleicht im nächsten Jahr, weil die Farbe einem nicht mehr gefällt, nicht mehr anzieht, sondern man weiß, was da für eine Geschichte hintersteckt und das ist für uns auch wichtig, das zu kommunizieren. Also von daher, wenn man jetzt dann lernt, es kommt aus dem Wald und der Wald wird vernünftig gepflegt. Es gibt da beispielsweise einen Förster, der dort dafür sorgt, dass eben nicht der ganze Wald gerodet wird, sondern eben nur dann eben hier Teile davon entnommen wird, also das Holz dann eben entnommen wird, das wieder aufgeforstet wird oder dass eben durch Naturverjüngung der Wald wieder weiter wächst. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und natürlich ist das aber auch, wenn man jetzt so tiefer in diese Materie einsteigen möchte, so auch gerade Forstwirtschaft, wo ich jetzt kein Experte bin, aber das ist halt auch noch ein sehr schwieriges Thema. Du hast gerade Peter Wohlleben angesprochen und das sehen, glaube ich, nicht alle Förster gleich. Zumindest so die Förster, die ich jetzt so kennengelernt habe, hatten da sehr eine differenzierte Auffassung davon. Ich kann das in vielen Teilen nachvollziehen, dass es irgendwie ein Konflikt ist, weil auch die Forstwirtschaft sich im Laufe der Jahre geändert hat. Früher war es einfach so, man pflanzt einfach den Brotbaum, da ist dann irgendwie die Fichte, hat dann eben eigentlich keinen Wald, sondern es ist eigentlich ein Feld, was man dann pflanzt. Da wächst dann halt kein Mais, sondern da wächst dann eben die Fichte. Und es ist halt schöner, wenn man natürlich unterschiedliche Baumarten hat, weil genauso wie in der Landwirtschaft weiß man ja auch, dass je diverser etwas ist, desto stabiler ist dieses Ökosystem und ja, es ist einfach wichtig, dass man auf die Umwelt achtet. Man kann es nicht nur einfach rein aus kapitalistischen Gründen dann irgendwie vermarkten, um so einen maximalen Gewinn daraus zu bekommen, sondern das ist halt die Natur. Ne? Und wir sind ein Teil davon, wir stehen da nicht drüber. Und wenn man das, glaube ich, dann erstmal verstanden hat, dann ist das schon ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung.
Ich habe übrigens heute Wildsocken an, die habe ich mir verdient. Und zwar von Wild habe ich mir die verdient. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ihr habt im Sauerland, glaube ich, habt ihr ein Stück Wald.
Ja.
Gekauft, glaube ich sogar, und ja, aufgeforstet. Ja. Da durfte ich dran teilnehmen und wir sind da nachher mit Socken belohnt worden. Aber was wir nicht gepflanzt haben, sind Bäume für zukünftige T-Shirts, ne? Sondern da ging es euch um was anderes bei Waldemar.
Ja, also genau, wir hatten sind so 8 Hektar, die wir da an Wald gekauft haben, also Wald, in Anführungszeichen. Also es war mal ein Wald, also das war halt dieser typische Wald, auf dem Fichte stand. Und dann kam der Borkenkäfer und dann stand da keine Fichte mehr. Also haben wir eben genau dieses Waldstück dann eben gekauft und gesagt, wir würden das gerne renaturieren, damit da wieder ein wertvoller Lebensraum entsteht. Zuvor hatten wir eben für jede Bestellung einen Baum in Mexiko gepflanzt und hatten das zusammen mit einem Partner gemacht, der dann dort das Ganze aufforstet. Mexiko hat aber so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es für die meisten nicht so ganz um die Ecke ist und es ist nicht so erreichbar. Und genau das, was ich eben sagte, man muss verstehen, was da für ein Wert dahinter steckt. Man muss verstehen, dass wie so ein T-Shirt entsteht. Man muss verstehen irgendwie, dass wir ein Teil der Natur sind. Und ich glaube, das kann man besser verstehen, wenn man es anpacken kann.
Den Wert so ein bisschen erlebbar machen, ne?
Genau.
Eine Geschichte
dazu. Dass man eben durch den Wald spazieren kann, dass man vielleicht auch selber, wie du dann eben an dieser Aktion Bäume zu pflanzen mit teilnehmen kann, sich die Hände dreckig macht und da einfach mal so einen Baum in den Boden rammt, festtritt und dann irgendwie ein paar Jahre vielleicht später dann wiederkommt und stellt fest, ah, guck mal, der ist jetzt irgendwie einen Meter größer geworden. Klar, das dauert natürlich, bis die dann wachsen. Also ich glaube, wenn man die dann ernten könnte, dann wären so 100, 150 Jahre vergangen. Vielleicht, die Medizin entwickelt sich fort, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das noch miterleben werden oder wollen. Das heißt, kurz gesagt, es ist einfach total schön, dass wir die Sachen dann, also so finde ich zumindest, dass wir die Möglichkeit geschaffen haben, dass man hier in Deutschland ein Stück Natur hat, welches man dann bepflanzen kann. Wir haben ja in diesem Jahr haben wir das mit Schülern zusammen gemacht, da waren eine Schulklasse dahin gefahren, haben da dort Bäume gepflanzt und es geht da einfach dieses Anfassen können, draußen in der Natur zu sein und zu verstehen, dass der Wald für uns eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also jetzt nicht nur dann rein als Kohlenstoffsenke, sondern eben auch als Raum, wo man sich erholen kann und dann vielleicht auch wieder zu dem Verständnis kommt, dass wir als Menschen nicht über allem stehen und nicht sagen können, okay, wir haben die ganzen Ressourcen, wir nutzen die für uns und egal, was danach kommt, sondern dass man so ein bisschen vorausschauend arbeitet, guckt, wie es der nächsten Generation mit dem geht, was wir machen und dass dann eben auch genau dieser Punkt der Wertschätzung wieder gepflegt wird.
Jetzt haben wir so ein bisschen besser verstanden, was dich so antreibt, ne, und was so die Motivation hinter Wild war. Jetzt hast du gesagt, ne, ihr existiert seit 7 Jahren. Das heißt, in irgendeiner Form müsstet ihr ja auch Geld verdienen, weil wahrscheinlich hast du nicht so viel Geld beiseite, dass du das ganze Zeit finanzieren kannst. Ich habe mir mal auch die Preise angeguckt von euren Produkten und drauf geguckt. Naja, dachte, naja, klar, es ist jetzt kein Primark-Preis, ne, den will man ja auch nicht unbedingt haben. Aber es sind jetzt auch nicht Preise, wo ich dachte, das ist ja extrem teuer oder so. Also wie kann man sich die Ökonomie dahinter verstehen? Ne? Kassiert ihr einfach weniger Marge als die anderen? Oder was sind eure Tricks dabei, um irgendwie auch im Preis noch halbwegs wettbewerbsfähig zu bleiben?
Also ich denke, dass das Wichtige ist, dass wir mit dem, was wir machen, den Weg gewählt haben, nicht über den Handel primär zu verkaufen, was ja die meisten machen, sondern direkt an den Kunden zu verkaufen. Also dass wir quasi einen Schritt ausgespart haben. Dadurch haben wir eine wesentlich bessere Möglichkeit, die Sachen auch bezahlbar zu halten. Wenn man jetzt 30 Euro, 35 Euro für ein T-Shirt zahlt, ist das ein Preis, den ich gerechtfertigt finde, wo ich glaube auch, dass es ein normaler Preis ist. Also auch wenn man jetzt draußen in den Handel geht und sich verschiedene Marken anguckt, die alles andere als nachhaltig fertigen, ist so 30, 35 Euro eigentlich so ein Standardpreis, was man so sagen kann. Und den wollen wir natürlich auch halten, weil wenn wir es nicht schaffen, diesen Preis zu halten, dann haben wir eine Schwierigkeit dahingehend, dass einfach die Leute sich das nicht leisten kann. Und wenn man Nachhaltigkeit sich nicht mehr leisten kann, ja, was wollen wir verändern? Also wir können das ja nicht sagen, okay, ich finde es gut, wenn du ein T-Shirt für 30 Euro kaufst, sondern du musst ja sagen, ich kann mir ein T-Shirt für 30 Euro leisten. Und wenn du dir dieses T-Shirt nicht leisten kannst, dann hast du mit unserem Projekt oder wir jetzt in dieser Kombination einfach keinen Impact. Also wir können nichts erreichen. Das heißt, diese Bezahlbarkeit ist ganz wichtig. Und ich habe oft irgendwie mal gesagt, wenn man so drüber nachdenkt, es gibt ja faire Klamotten und unfaire Klamotten. Wir versuchen halt fair gegenüber den Leuten zu arbeiten, die die Klamotten fertigen, als auch der Natur, weil das ist ja auch wichtig. Du kannst natürlich sagen, okay, wir zahlen den Leuten gutes Geld, aber nachher kippst du die ganze Suppe, die beim Färben übrig bleibt, dann wieder in den nächsten Fluss, der dann irgendwie, je nach welcher Farbe du dann gerade färbst, dann irgendwie pink, blau, grün oder sonst wie gefärbt ist. Also kurz gesagt, jedes Shirt kostet eigentlich das Gleiche. Jedes Shirt kostet dann irgendwie 30, 35 Euro. Und wenn du jetzt ein Shirt im Handel kaufst für 10 Euro oder für 5 Euro, dann hat die Differenz halt irgendwer anders schon bezahlt. Und das geht dann halt auf die Kosten derjenigen, die ja daran arbeiten. Jetzt bei Baumwolle ist es ja auch ein sehr langer Prozess. Wenn du viele Pestizide oder Düngemittel einsetzt, dann fängt das halt bei den Bauern ja schon an. Also diese Kleinbauern, die dann Baumwolle anpflanzen, da besteht ja aktuell schon genau das Problem, dass die dafür zahlen müssen und oftmals dann eben mit ihrer Gesundheit, dass wir uns das Ganze dann eben leisten können. Und es geht ja dann weiter über die ganzen weiteren Prozesse von, ich spinne das Garn, ich mache daraus Stoff, ich konfektioniere das, was ja dann alles sehr arbeitsintensive Schritte sind. Das ist ja nicht rein maschinell zu machen, dass man den Stoff in eine Maschine gibt und am Ende kommt ein T-Shirt raus, sondern dass wir da Leute haben, Menschen haben, die sich die Mühe machen, an der Maschine zu sitzen und den ganzen Tag unsere Kleidung zu nähen. Ich finde, davor habe ich ganz große Achtung und ich finde, dass diesen Wert, der dann entsteht, den sollte man dann eben auch dementsprechend schätzen. Und wenn man die aber nicht genug bezahlt, dann kann es eben auch dazu führen, dass man auf Kosten der dann eben spart. Und das ist so ein bisschen so das Wirtschaftssystem, in dem wir da gerade leben. Also jeder versucht so seinen maximalen Gewinn rauszunehmen. Aber die Frage ist, ob das denn gut ist und ob man das für sich selber haben wollte.
Ja, ich finde es aber interessant bei euch, weil es ja, es gibt ja häufig die Debatte, wenn es um nachhaltige Produkte geht, zu sagen, naja, jetzt bilden wir mal den echten Preis ab, weil es vorher nicht fair war, weil vorher die Umwelt nicht betrachtet worden ist. Und dann eben dieser, ich sage mal, teilweise Schock bei den Konsumenten kommt, oh je, na, das ist mir dann vielleicht doch nicht wert oder so. Ne? Und dass ihr gesagt habt, naja, okay, das wäre ein schwieriger Punkt, damit unsere Produkte dann gut vertreiben zu können. Also müssen wir andere Mittel und Wege zu finden. Und ich finde es schon interessant, dass man sagen kann, allein über den Direktvertrieb habt ihr genug Hebel gefunden, um zumindest preislich wettbewerbsfähig zu bleiben im Vergleich zu anderen Kleidungsstücken, die jetzt, sage ich mal, eher Richtung Markenklamotten halt gehen. Also wie gesagt, jetzt nicht die Billigklamotten halt sind, die man irgendwo bekommt. Also daraus ergibt sich ja automatisch eine gewisse strategische Entscheidung, eben den Direktvertrieb zu haben. War das einfach?
Die Entscheidung?
Nicht die Entscheidung, aber das dann durchzuführen.
Also ich glaube, die ist relativ alternativlos. Also man muss sich das so vorstellen, wenn wir jetzt über den Handel ausschließlich verkaufen würden, würde ein T-Shirt so 60 bis 70 Euro kosten. Und es gibt natürlich...
Also fast das Doppelte.
Genau, fast das Doppelte. Also, weil der Handel braucht natürlich auch eine Marge, um damit arbeiten zu können. Klar. Es gibt natürlich wohl situierte MitbürgerInnen, die sich das dann vielleicht leisten können. Aber das ist wahrscheinlich so die knappe Oberschicht unserer Gesellschaft. Und die anderen, wer kauft sich denn ein T-Shirt für 70 Euro? Also das macht ja kein normaler Mensch. Warum denn auch? Du kriegst doch ein T-Shirt dann eben schon für, wie eben gesagt, dann vielleicht deine 10 Euro. Okay, dann verstehst du halt, weil du ein bisschen mitdenkst, 10 Euro, das kann nicht unter vernünftigen Bedingungen gefertigt werden. Oder mir ist halt die Marke dann auch was wert und dann gebe ich dann eben meine 30 Euro dann dafür aus. Aber das 70 Euro für ein T-Shirt ist ja dann schon doch das Doppelte zu viel und ich glaube nicht, dass da eine hohe Zahlungsbereitschaft ist. Auch wenn man eine coole Story hat und da viel Liebe reinfließt in die Geschichte, das muss halt bezahlbar sein und dementsprechend einfach die Sachen direkt zu vertrieben, das gab keine, also dazu gab es überhaupt gar keine Alternative. Wir mussten diesen Weg gehen und das war stand von Anfang an fest. Wir haben gesagt, wir glauben daran. Wir haben gestartet mit einer Kickstarter-Kampagne. Wir haben die Sachen vorgestellt, die wir machen möchten. Wir haben den Leuten gezeigt, dass wir uns vorhaben, eben aus Holz nachhaltige Sachen zu fertigen, haben die Story erzählt und man konnte das vorbestellen. Und wir haben, glaube ich, irgendwas so 350, meine ich, Pi mal Daumen, Vorbestellungen bekommen für verschiedene Pakete, die wir zusammengebaut haben. Und damit konnten wir dann den ersten Stoff finanzieren. So, und das war so, also ehrlicherweise mussten wir noch ein bisschen was draufpacken, aber wir haben zumindest so einen kleinen Proof of Concept gehabt, weil du hast, wenn du Stoff fertigst, immer große Mindestmengen. Du kannst nicht einfach sagen, klar, fertig mir den Stoff, mach mal 100 Meter davon. Das geht einfach nicht. Und wir haben mit 5 verschiedenen Farben angefangen, also brauchten wir halt ein bisschen mehr davon. Das heißt, wir haben da noch ein bisschen was zugetan zu dem, was wir dann upfront von unseren Leuten bekommen haben, die das Ganze gebackt haben. Und so funktionierte das Ganze. Und dann irgendwann war unser Online-Shop fertig und wir sind dann weiter nach vorne gegangen, hatten mit der Presse gesprochen und gesagt, hey, wir haben hier ein cooles Konzept, ist das vielleicht interessant, möchtet ihr über uns berichten? Und zum Glück haben die meisten gesagt, ja, das hört sich ja interessant an. Wir würden das gerne mit aufgreifen.
Das heißt auch dadurch, dass ihr ein alternatives Modell fahrt mit euren, mit der Herstellung eurer T-Shirts, habt ihr einen Zugang gefunden zu, ich sag mal, der Presse, die dann wiederum Öffentlichkeitsarbeit mitgemacht hat, ja, für euch. Und das hat eure Bekanntheit, euer Marketing hat angekurbelt. Also gar nicht so, ihr habt ganz viel Geld in Google AdWords reingesteckt, um halt irgendwie aufmerksam zu machen, sondern eher versucht, über die Geschichte, die ihr halt habt, durch das, was ihr sozusagen ausdrückt, was ihr als Identität habt, das, ja, zu pushen.
Genau, genau. Also ich glaube, dass es halt cool ist, zu zeigen, dass man auch nachhaltig und fair ein Unternehmen aufbauen kann, wo man von leben kann. Also es ist jetzt, also das ist nicht nur dieses Konzept, was ja sehr viele haben, ey, ist doch scheißegal, wir haben jetzt hier einen Workshop, den verkaufen wir und den, ne, so wie so ein Schneeballmodell und dann werden wir ganz reich und kaufen uns coole Autos und haben dann tollen TikTok, Instagram oder sonst was Account, wo wir so ein bisschen damit prahlen können und dann, also das ist nicht so das, was, glaube ich, der Realität entspricht. Also man kann bestimmt solche Sachen machen, aber ich freue mich, wenn, dass wir Sachen machen können und dass die, also jeder, der hier auch mitarbeitet, dann am Ende mit einem guten Gewissen rausgehen kann und sagen kann, so, ey, was wir machen, das ist cool. Ne? Also da, wir tun keinen Weh andersherum, wir machen noch was Gutes damit. Wir zeigen, dass es so funktioniert und Teil dieser Bewegung zu sein, die genau in die richtige Richtung geht, fühlt sich total schön an, weil man muss sich ja keiner Illusion hingeben, die Modeindustrie ist total dreckig. Also die Modeindustrie, das ist nicht nur dreckig, so, das ist menschenverachtend, also das ist eigentlich somit die schlimmste Industrie, wo man drin unterwegs sein kann. Und da alternative Wege zu gehen und aufzuzeigen, dass es dann am Ende auch noch funktioniert, ist doch, also ich finde das total schön.
Du sprachst von Impact und Wirksamkeit vorhin, aber du sprachst auch davon, dass ihr Materialien wie Polyester verwendet. Mhm. Wie viele Seelen hast du denn in deiner Brust?
Eine. Und die schlägt auch ganz stark in Richtung Nachhaltigkeit. Es ist halt manchmal, ne, so wie du das provokant formulierst, ist es etwas herausfordernd, die Sachen so zu benennen, wie sie tatsächlich sind und das in knappen Worten zu machen. Am besten, also ich sage immer so, wie, auch wenn Leute sagen, es wäre doch irgendwie cooler, wenn ihr Sachen aus Hanf macht oder es wäre cooler, wenn ihr irgendwie die Bäume stehen lasst und das nicht macht. Also es gibt halt ganz viele Möglichkeiten, Rohstoffe zu verarbeiten und es gibt nicht den einen Weg. Wenn man jetzt Polyester verarbeitet, so, dann ist es wahrscheinlich im ersten Moment, oh, das ist aber nicht gut. So, weil Polyester, das ist ja eine erdölbasierte Faser. Erdöl, da sind ja irgendwelche Chemikalien drin, die können sich dann irgendwie lösen. Es gibt Mikroplastik und, ne, also da gibt es eine Reihe von Problemen. Wir hatten, genauso verwenden wir in unseren Produkten auch teilweise Elastan, weil es gibt Produkte, die nicht ohne Elastan funktionieren können. Wie beispielsweise ein Tanktop für Damen oder dann irgendwie so eine eng anliegende Boxershorts, also nicht so eine American Boxershorts, sondern eine normale Boxershorts quasi für Herren oder Unterwäsche im Allgemeinen. Das funktioniert nicht. Man muss in bestimmte Produkte Elastan machen. Elastan, aber auch wieder eine erdölbasierte Faser, Kunstfaser, umweltfreundlich ist es eigentlich nicht. Wenn man jetzt aber dann mal drüber nachdenkt, dass manche Sachen nicht ohne A funktionieren oder dann zweitens drüber nachdenkt, dass vielleicht mit einer Mischung, wo eine erdölbasierte Faser drin ist, diese Sachen länger halten, dann ist das ja wieder nachhaltiger. Und wenn ich mir jetzt einen Tanktop mache oder auch ein ganz normales T-Shirt machen würde und das würde, sagen wir jetzt, Normalfall sagt man, bei Kleidung hältst du 40, 50 Wäschen und dann kannst du das Ganze entsorgen, weil einfach so durch die Wäsche ja schon eine gewisse Reibung entsteht in der Waschmaschine und irgendwann fällt das ganze Ding auseinander. Wenn ich jetzt aber dann mit einem Zusatz vielleicht schaffe, dass es nicht 40, 50, sondern vielleicht 60, 70 Wäschen erhält und dieser Zusatz von 1, 2, 3% das Ganze so viel haltbarer macht, ich ja dann insgesamt auch weniger CO2 in die Atmosphäre blasen muss, ist das doch wieder ein Vorteil. Also es gibt nicht so dieses Ding, man kann das nicht in schwarz und weiß sehen, ist gut, ist schlecht, sondern es gibt also ganz viele Schattierungen dazwischen. Und das ist halt auch wie, also man kann das nicht populistisch erklären, so eine Geschichte, sondern es ist teilweise ein bisschen komplexer und bedarf ein paar mehr Wörter, um das Ganze verständlich rüberzubringen. Und das ist manchmal schwer. Ich glaube deshalb, wenn man jetzt das auf politischer Ebene sehen möchte, ist es vielleicht auch eine Erklärung darum, warum jetzt gerade Meinungen, die extrem in eine Richtung, in so eine Schwarz-Weiß-Malerei gehen, dann an Popularität gewinnen. Aber ich hoffe und wünsche mir, dass sowohl in dem Bereich der Politik als auch im Bereich der Nachhaltigkeit wir einfach unser Hirn ein bisschen mehr benutzen, damit man feststellt, hey, cool, es gibt Sachen dazwischen und Nachhaltigkeit ist nicht immer leicht zu erklären, sondern man muss sich mit den Sachen ein bisschen intensiver gedanklich auseinandersetzen.
Vor allem höre ich da so einen gewissen Pragmatismus raus, ne? Also ich meine, man kann auch drüber streiten, ob man dann zu pragmatisch ist oder nicht, aber im Sinne von, okay, ich kann mein Produkt vielleicht nicht perfekt nachhaltig gestalten, aber ich kann das deutlich nachhaltiger gestalten, als was es sonst da draußen gibt. Das ist ein Fortschritt und damit fahre ich zumindest, bis ich vielleicht auch auf etwas stoße, mit dem ich Elastan zum Beispiel ersetzen kann. Also so eine Denke höre ich bei dir raus.
Ja, genau, das ist es ja auch. Also du kannst natürlich Produkte, und das war ja das, was ich eingangs sagte, versuchen, so nachhaltig wie möglich zu machen. Das ist so ein bisschen so wie die eierlegende Wollmilchsau in vegan, ja? Dass du versuchst, das ganze Ding so zu machen, dass es nicht kaputt geht, dass du Ewigkeiten was davon hast, so, und das ist auch das, was wir versuchen. Also wir entwickeln die Fasern nicht an sich weiter, aber wir entwickeln die Art und Weise, wie wir mit den Fasern umgehen, weiter. Das heißt, wir entwickeln neue Konzepte, wie es beispielsweise eingefärbt wird. Und wenn, es gibt bei den Fasern sowas, das nennt sich Defibrillierung. Das heißt, wenn eine Faser dann irgendwann etwas aufbricht, du glaubst, dass die Faser an Farbe verliert. In Wirklichkeit ist sie noch genauso gefärbt wie vorher, aber die Oberfläche ist etwas gebrochen. Und dadurch, dass du ja Licht wahrnimmst oder die Farbe wahrnimmst über die Brechung von Licht, sieht es dann so aus, als ob es dann die Farbe verlieren würde. Und wenn wir das aber verhindern können, dass es dann eben bricht oder dass eben die Haltbarkeit länger da ist, dann sieht es länger schön aus. Also wird es dann eben länger getragen und genau in diese Richtung möchten wir gehen. Und allein über so viele kleine Schritte, also kleine Stellschrauben, an denen wir drehen können, führt es dahin, dass wir am Ende ein besseres Produkt haben.
Und ich glaube, deswegen sitzen wir hier und reden drüber. Was wir merken ist, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann gibt es keine einfachen Antworten. Es ist immer super komplex, egal in welchen Bereich wir reingehen. Und es lohnt sich, das auseinanderzunehmen, um eine Vorstellung dafür zu bekommen, was steckt dahinter und warum ist manche Entscheidung, die erstmal vielleicht widersinnig erscheint, wie warum nutzt ihr denn erdölbasierte Fasern? Ja. Warum ist das gerade besonders clever in einem bestimmten Kontext? Und ihr schreibt ja auch, ihr redet ja selber auch darüber, ihr nutzt es ja auch in euren Werbevideos oder Materialien, aber ihr schreibt auch in eurem Blog darüber. Das heißt, ihr versteht euch irgendwie auch als Botschafter oder als Erklärer, was passiert hier? Oder müsst es vielleicht auch, weil ihr mit Kritik konfrontiert werdet?
Ja, also es geht weniger um Kritik, sondern es geht mehr darum, dass wir den Verbraucher oder die Kundinnen und Kunden einfach aufklären wollen. Also das ist ja schön, wir haben da sehr viel Fachwissen in einem Bereich, aber wir würden das gerne teilen, damit man dann vielleicht ein bisschen reflektierter mit dem umgeht, was man kauft und vielleicht auch versteht, warum manche Sachen so gemacht werden und andere Sachen vielleicht auch gar nicht funktionieren. Also zum Beispiel, du hast eben das Sportshirt nochmal angesprochen, bei dem Sportshirt, wo innen drin Polyester ist, hat das halt den Vorteil, dass Polyester eine geschlossene Faser ist, die Feuchtigkeit nicht aufnehmen kann. Was für den Sport gut ist, denn wenn du ansonsten eine Faser hast, die Feuchtigkeit aufnimmt und dann so ein nasses Ding dann nachher auf dem Körper hast, dann führt es dazu, dass du auskühlst und du erkältest dich. Wenn aber die Feuchtigkeit vom Körper wegtransportiert wird, dann ist das halt genau das, wohin wir wollen. Und das haben wir mit unserem Sportshirt dann eben erreicht. Das heißt, Feuchtigkeit ist schon in diesem Teil noch vorhanden. Es wird aber nach außen transportiert. Die Faser ist sehr atmungsaktiv, das heißt, es verdunstet dann eben schnell. Innen ist die Faser geschlossen, das heißt, es fühlt sich aber innen noch trocken an. Und wenn man eben die Sachen dann ein bisschen mehr im Detail betrachtet, kommt es dann eben dazu, dass man da versteht, warum die Sachen so sind, ne, und so sein müssen. Anders funktionieren manche Geschichten eben nicht.
Genau, das klingt ja, ne, also um ein für diese Anwendungsfalle ein funktionierendes Produkt herzustellen, musstet ihr den Kompromiss halt eingehen, da Polyester einzubauen.
Genau,
so
genau.
Verstehe ich dich. Gab es so in diesen 7 Jahren noch so andere Kompromisse oder harte Entscheidungen, wo du sagst, boah, das war schwierig, aber ich musste es, oder wir mussten es so machen? Gibt es da noch irgendwas, was dich da nachts manchmal wach hält?
Das ist eine gute Frage. Gab es noch Sachen, wo wir wirklich gekämpft haben? Ja, ich glaube schon, dass tatsächlich diese beiden Punkte mit, wir verwenden Elastan mit drin und auch wir arbeiten dann doch mit recyceltem Polyester. Das waren auch zwei Punkte, die uns am Anfang erstmal umgetrieben haben, weil wir ja auch den normalen Standpunkt haben, von wegen Fasern, die aus Erdöl hergestellt werden, die wollen wir eigentlich nicht verarbeiten. Aber wenn man dann eben merkt, dass man, wie du es eben schon richtig beschrieben hast, wenn man merkt, dass manche Produkte einfach ohne Elastan nicht funktionieren, und dann ist es doch besser, dass wir ein nachhaltigeres Produkt als eben diese konventionellen Produkte anbieten, dass das dann eine Möglichkeit ist. Das deutet natürlich auch, dass manche Kunden dann sagen, oh, das finde ich aber doof, wieso macht ihr das? Aber wenn wir das eigentlich erklären, was dahinter steckt, dann wird es normalerweise immer verstanden und dann ist es auch cool.
Das heißt, ihr führt aber auch intern Debatten darüber, ob ihr das jetzt so machen wollt oder nicht? Oder?
Ja, sicherlich. Also wir setzen uns wirklich sehr intensiv mit unseren Entscheidungen auseinander oder beziehungsweise mit diesem Entscheidungsprozess auseinander, weil wir wollen natürlich am Ende eine Lösung haben, die für möglichst alle befriedigend ist. Und wenn wir dafür stehen können und dann rausgehen können und sagen, okay, wir haben das gemacht aus dem Grund und wir stehen dafür, also für diese Entscheidung dann eben auch gerade, so, dann glaube ich, ist das cool, ja.
Ist man, wenn man für Wild arbeitet, ist man dann Mitarbeitender oder ist man Komplize?
Mitarbeitender oder Komplize, definiere beides.
Naja, ich habe mich nur gerade gefragt, wenn ich wirksam sein will, ne, und wenn ihr mit Schulklassen in den Wald fahrt, dann ist das ja nicht das Geschäftsmodell. Dann ist es ja etwas, was ihr tut aus einer Überzeugung. Ihr seid nicht in dem Moment in der Halle und verpackt T-Shirts. Ja. Ihr fahrt draußen in den Wald auch noch mit Schulkindern, erzählt eure Geschichten halt. Kann ich mir nur vorstellen, das gelingt doch viel besser, wenn ich Menschen um mich drumherum habe, die so eine ähnliche Vorstellung von Wirksamkeit, von Nachhaltigkeit, ja, von Sinn in ihrem Beruf haben.
Also ich glaube, dass niemand bei Wild arbeitet, nur weil er am Ende dann seinen Kühlschrank vollkriegen muss, sondern ich glaube, da gehört schon eine gehörige Portion Leidenschaft und Idealismus auch zu, dass man dann selber ein Teil dessen sein möchte und für ein Unternehmen arbeitet, welches ja die Welt ein Stückchen besser macht. Also ich glaube, wir werden einen kleinen Impact haben, aber auch dieser kleine Impact, der fühlt sich schon relativ gut an.
Ist es für dich einfach, solche Mitarbeitenden zu finden, oder gestaltet sich das umso schwieriger?
Nee, also das ist eigentlich relativ einfach, ja. Also weil, ich meine, ich kann ja jetzt nur von mir ausgehen. Wenn ich jetzt irgendwo mitarbeiten möchte, dann würde ich mich ja auch freuen, wenn ich an einem Projekt mitarbeiten kann, wo ich Leuten nichts Böses tue, sondern andersherum, so ich tue Leuten noch was Gutes damit. Also ich kann helfen, ich kann die Welt ein Stückchen verändern, dann ist das doch total schön. Und ich glaube auch, das ist genau derselbe Grund, warum andere dann eben mitarbeiten, dass man einfach sagt, ich habe hier was Tolles gemacht heute, ich habe hier coole Shirts erstellt, geschaffen, designt, verpackt oder auch Kunden gut beraten und kann jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Also ich glaube, das ist ein Grund, warum wir tatsächlich immer recht, wenn wir Ausschreibungen haben für Stellen, immer recht viele Bewerbungen bekommen, was auch manchmal ein bisschen schwierig ist, diese dann alle zu bearbeiten. Da an der Stelle auch Entschuldigung, weil all die Bewerbungen, wo wir vielleicht mal nicht drauf eingegangen sind, das hat dann was mit Zeitgründen zu tun. Aber nee, in der Summe ist es wirklich, dass wir es nicht schwer haben, irgendwelche Bewerber zu finden und dann unser Team in der Richtung zu vergrößern. Das ist
ich kenne jetzt diverse Geschäftsführer, die sich in die Tischkante beißen werden, ne? Weil das gerade ein riesiges Problem ist für viele Unternehmen.
Ja. Aber ich meine, das ist doch dann dann vielleicht ein schöner Anreiz, dass dann die diversen Geschäftsführer ihr Modell vielleicht nochmal ein bisschen überdenken und merken, wenn du was Nachhaltiges
aufbaust. Einmal bei Timo in die Beratung gehen, ja.
Ja? Wenn du was Nachhaltiges aufbaust, so, dann ist das leichter und dann findest du eher Leute, egal aus welcher Generation auch. Also wir haben ja Leute, die unterschiedlich alt waren, die bei uns gearbeitet haben, die alle Bock darauf haben, die alle Bock haben, ein Teil dessen zu sein und ein Stück weit was zu verändern.
Ja, das hören wir tatsächlich auch von anderen Unternehmen, ne? Dass HRler genau das ihren Geschäftsführern eben auch mitgeben, dass das ein Thema ist, was offensichtlich viel mehr bewegt, als man erstmal vielleicht so mal wahrhaben möchte oder wahrnehmen möchte. Jetzt frage ich vielleicht den Falschen, weil du bist ja Geschäftsführer von Wild. Aber wenn ich dich als Geschäftsführer fragen würde, wie würdest du die Kultur bei euch beschreiben, unter euch Mitarbeitenden? Was käme dir so in den Sinn? Du hast ja auch ein Vorleben, hast sicherlich mal woanders gearbeitet, Vergleichswerte. Wie ist das so bei euch hinter den Kulissen?
Ja, die Hierarchien sind relativ flach. So, also das ist, glaube ich, wichtig und schön. Dass
wie viele Leute arbeiten bei euch?
Wir sind um die 10 Leute. Und ich glaube, das Wichtige ist halt, dass man ein cooles Team hat, dass man füreinander da ist, dass man, wenn man ein Problem hat, eigentlich immer wen ansprechen kann und dass man nicht allein gelassen wird. Und dass man auch irgendwie, ich stehe ja dann auch bereit, wenn irgendwer ein Problem hat, dann helfe ich da gerne. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es halt nicht so eine große Geschichte ist. Ich bin nie da oder man bekommt mich nicht zu greifen. Klar, es ist, wir haben immer viel zu tun und ich eben auch, aber ich nehme mir gerne die Zeit, wenn da Probleme da sind, dass man die löst. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, egal was für ein Unternehmen, aber für uns. Ich finde, das sollte sehr familiär sein.
Wie funktionieren Entscheidungen bei euch? Ne? Ich meine, du bist ja Geschäftsführer, du bist auch, glaube ich, der wesentliche Inhaber von Wild. Da kann man ja sagen, okay, na, im Zweifel muss ich immer den Timo fragen, weil der entscheidet ja am Ende. Oder wie kann ich mir das bei euch vorstellen?
Also ich versuche eigentlich, das Team komplett mitzunehmen bei den Entscheidungen, die getroffen werden. Also insbesondere bei größeren Entscheidungen, wenn wir irgendwie was Neues entwickeln wollen oder jetzt dann eben auch umziehen werden. So, ne? Dass das dann eben so ein Punkt ist, wo man dann sagt, ist das cool für euch? Was wollt ihr? Was sind eure Wünsche? Wo kann ich es euch gut machen? Ich glaube, das ist halt auch eine Frage, die man dann stellen muss. Das ist ja nicht so, was mir gut gefällt, sondern ist ja eher, was gefällt dann eben dem Team gut? Also woran hat man Spaß? Wo kann man mitarbeiten? Wo kann man seine Stärken ausspielen? Und bei den Entscheidungen, die dann getroffen werden, klar, am Ende muss ich für den ganzen Quatsch gerade stehen, den wir da machen. Aber meistens ist es doch so, dass die vom Team mitgetragen werden. Und ich kann mich jetzt auch gar nicht daran erinnern, dass ich zuletzt mal irgendwas oder überhaupt mal irgendwas komplett gegen das Team gemacht hätte. Ich glaube, das würde sich nicht so gut machen.
Die Teammitglieder können sich ja dann anonym hier bei den Kommentaren melden. Ja,
genau. Schreibt runter in die Kommentare mit Namen und wir regeln das dann.
Mir hat gerade gefallen, dass du gesagt hast, dass ihr relativ flache Hierarchien habt. Ja. Gucken wir erstmal auf die formalen Hierarchien. Mhm. Du bist Geschäftsführer, klar, du bist am Ende ja auch verantwortlich, wie du es gerade ja selber gesagt hast. Wenn das Geld nicht reinkommt, dann wissen alle, wo sie halt hingucken müssen. Also das ist eine Stufe der Geschäftsführung. Klar, das ist eine formale Hierarchie. Sind da drunter formal die Menschen gleich oder wie seid ihr in Teams organisiert, eher so inhaltlich basiert oder habt ihr gar Abteilungen schon mit 10 Leuten etabliert?
Ja, also wir haben einen Designbereich und das andere ist klar, wir haben Kundensupport, wir haben dann irgendwie Projektmanagement, wir haben Lager, das sind so die Bereiche, die man so grob zusammenfassen könnte und jeder hat dann eigene Verantwortung, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwelche bei 10 Leuten irgendwelche Zwischenebenen haben.
Der Abteilungsleiter für Lager und der genau, Stellvertreter.
So, jeder ist da so ein bisschen sein eigener Chef und auch für seinen Bereich dann ein Stück weit verantwortlich. Aber oftmals ist es auch so, dass man in anderen Bereichen auch arbeiten kann. Ne? Gerade vor dem Hintergrund, jemand ist mal im Urlaub oder jemand ist mal krank. So, dann ist ja wichtig, ne, dass man da einander unterstützen kann.
Du hast gerade so schön gesagt, okay, ne, in wichtige Entscheidungen beziehst du auch die Meinung und Interessen deiner Mitarbeitenden mit ein. Welche Rolle spielt denn Kundenfeedback für euch?
Riesig großes. Ne? Also ich meine, würde es den Kunden nicht gefallen, was wir machen, dann haben wir da auf jeden Fall ein deutliches Problem. Wir versuchen, das Feedback oft einzuholen und und wir versuchen, das Feedback auch sehr zu würdigen. Also wenn wir beispielsweise neue Designs entwickeln oder irgendwie uns bei Teilen jetzt auch nicht ganz sicher sind, so dann fragen wir, was sollen wir machen?
Dann schreibt auf die Webseite, wir haben jetzt Design A und B und welches wollt ihr lieber oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, jein. Also über die Webseite ist es, machen wir das manchmal auch. Meistens machen wir das aber darüber, dass wir entweder dann über Social Media Plattformen mal kurz sagen, ey, wir haben ABC, was wünscht ihr euch? Wünscht ihr euch irgendwie neue Farben lieber oder neue Schnitte? Was sind so eure Sachen? Oder wir schicken im Newsletter dann mal eine Umfrage mit und da kann dann jeder eben seine Meinung zu eben mit Multiple Choice damit noch angeben oder dann eben auch in einem Textfeld nochmal sich das von der Seele schreiben, was er sich dann wünscht oder sie sich wünscht. Und das ist wichtig natürlich. Also klar, wir versuchen auch auf die Wünsche einzugehen, das irgendwie zu analysieren, zu ordnen und am Ende im besten Fall auch umzusetzen.
Also nicht nur ein blindes, okay, der Kunde hat gesagt das, deswegen machen wir das jetzt auch, sondern schon ein Gucken, ob es möglich ist, ob es im Kontext Sinn macht und dann im Zweifel auch erklären, warum es nicht geht.
Genau, also alles funktioniert leider nicht. Es wird sich auch oft beispielsweise Bettwäsche gewünscht, so was halt ein cooler Artikel ist. Wir haben das versucht umzusetzen. Es ist aber leider jetzt dann eben so kostenintensiv, würde es dann werden, dass wir glauben, dass sich das leider nicht trägt. Ne? Und müssten dann sagen, okay, das machen wir jetzt erstmal nicht. Ist ja nicht so, dass wir nicht dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber nachdenken können und das dann irgendwie wieder auf den Tisch packen, aber jetzt für den Moment hat es nicht funktioniert, aber bei ganz vielen Sachen, was Farben angeht, was Schnitte angeht oder dann eben auch, was beispielsweise Größen angeht oder wie Sachen sitzen, überarbeiten und perfektionieren wir das fortwährend. Und ich glaube, wir sind jetzt auch langsam an einem Stand, so dass wir sagen können, wir haben wirklich eine richtig gute Qualität. Und mit Qualität meine ich primär, dass es quasi immer so ist, dass du, wenn du deine Größe hast, egal ob du jetzt ein Hoodie anziehst, ein T-Shirt anziehst oder was anderes, dass das Grading vernünftig ist. Also das heißt, du hast eine Größe, egal was du dir bestellst, es sitzt alles. Wir sind organisch gewachsen. Das heißt, am Anfang, ich habe das Design selber gemacht. Ich habe aber noch nichts mit Design zu tun. Also ich habe irgendwie Wirtschaftswissenschaften studiert.
Ich stelle mir jetzt vor, wie du auf dem weißen Papier so ein T-Shirt gemalt hast.
Nee, du kannst dir das eher so vorstellen, dass ich mit dem Baumarkt-Maßband dann irgendwelche Sachen gemessen habe, wo sich irgendwie ein Designer voll an den Kopf packen würde und sagt, ey, Junge, was machst du denn da? Und wir haben am Anfang all unsere Freunde gebeten, vorbeizukommen, um das perfekte T-Shirt dann rauszumessen mit mehreren Musterschritten hin und her. Hat es am Ende irgendwie funktioniert? Allerdings gab es dann halt auch solche Momente, dass beispielsweise mal eine Frau vor langen Jahren ins Lager gekommen ist und da die Sachen angezogen hatte und sie hatte dann irgendwie eine größere Größe mit 2XL, aber wir hatten das Grading der T-Shirts immer so gemacht, dass immer 2 Zentimeter oder 3 Zentimeter auch bei größeren Größen es länger wurde. Die Frau war aber nicht so groß und da sah es halt aus, als hätte sie dann ein Kleid an und ich dachte mir so, au, da haben wir was falsch gemacht. Ne? Also das ist nicht so gut gelaufen, da müssen wir irgendwie mal was dran ändern. Und genau, also vor dem Hintergrund versuchen wir es dann zu perfektionieren und wir ist jetzt nicht so, dass wir haben das ja schon im Laufe der Jahre immer mehr gemacht und jetzt haben wir das alles nochmal überarbeitet und ich glaube, wir sind jetzt, was quasi das Gesamtkonstrukt bei uns angeht, sind wir da auf einem richtig guten Stand.
Das sind ja so Lernzyklen. Wie lange ist so ein Lernzyklus? Also wenn ihr jetzt einmal Feedback vom Kunden bekommt und sagt, okay, ja, das macht Sinn, wie lange dauert das, bis sich das in den Produkten niederschlägt?
Das ist relativ unterschiedlich. Das kommt darauf an, in welchem Stand wir sind der Entwicklung. Und es kann sein, dass das irgendwie ein Jahr dauert, bis sich das wiederfindet, aber kann auch sein, dass es vielleicht dann nur irgendwie 2-3 Monate dauert.
Also wirklich unterschiedlich. Arbeitet ihr auch so mit so, ne? Es gibt ja dann mal die Frühjahrskollektion, Sommerkollektion, Herbstkollektion, Winterkollektion. Ja. Ist es bei euch auch so, also viergeteilt oder gibt es da irgendwelche andere Logiken?
Jein. Also wir bringen Neuheiten eigentlich rund ums Jahr heraus. Also wir versuchen am liebsten fast jede Woche irgendwas Neues zu haben. Also funktioniert jetzt nicht so ganz, aber das sagen wir mal, dass wir irgendwie, hey, diese Farbe ist auch wieder vielleicht mal da, das ist quasi in Anführungszeichen eine Neuheit. Aber wir entwickeln natürlich auch die Schnitte weiter. Wir entwickeln neue Farben, die es dann gibt. Es gibt neue Prints. Es gibt dann irgendwie vielleicht auch neue Modelle bei Socken und bei anderen. Es gibt ja, ob wir jetzt dann neue Longsleeves rausbringen in neuen Schnitten. Also das heißt, wir entwickeln das rund ums Jahr, so dass wir nicht einen Stichtag haben, wo jetzt die Sommerkollektion mit einem neuen Sommerpullover, mit neuen Prints, mit neuen Farben, dass wir alles auf einmal droppen, sondern dass wir das über einen größeren Zeitraum verteilen.
Warum habt ihr euch dazu entschieden?
Ja, das ist eigentlich relativ wichtig, so finde ich es, wenn wir dann Newsletter rausschicken, dass da auch eine Neuigkeit drin ist. Ne, dass man da nicht nur sagt, hey, guck mal, wie haben wir dann Rabatt auf das, was du schon kennst, sondern ne, wir verteilen das dann eben so ein bisschen, hat aber auch den Hintergrund, dass wir vor dem, also die Produktion ist herausfordernd manchmal. Das heißt, wenn man Sachen produziert, dann ist das nicht immer so, wie man es plant. Das heißt, es kann zu Verzögerungen kommen, es kann mal irgendwie ein Stoff angeliefert werden, der aber dann nicht verarbeitbar ist, weil einfach die Qualität dann nicht so stimmt, der muss nochmal überarbeitet werden. Das heißt, das so zu stückeln über einen größeren Zeitraum macht dann auch vor diesem Hintergrund deutlich Sinn, ja.
Also ich bin jetzt kein Mode-Experte, aber ich habe ja gerade so die Überlegung gehabt, ob das auch damit zu tun hat, wie sonst Mode inklusive Handel halt funktioniert. Mhm. Ne? Im Sinne von, ich habe jetzt die Ware geliefert zu dem Verkaufshaus, das muss es halt auslegen, das hat welche Sachen auf Lager. Jetzt gibt's die Phase, wo die Leute das halt kaufen. Jetzt will ich Produkte austauschen, dass es dann, ich sag mal, einfacher ist, das im Batch auszutauschen, als irgendwie sukzessive mal einen Pullover auszutauschen in der Ausstellungshalle. Plus ist ja dann auch diesen schönen Effekt immer, gibt jetzt, ne, jetzt muss das Lager leergeräumt werden, jetzt gibt's den Sale.
Ja.
Also ich frage mich gerade, ob das euer Direktvertrieb da auch eine Rolle spielt, weil das für euch dann...
Wir sind auf jeden Fall flexibler deswegen. Also normalerweise ist es so, wie du sagst, du hast da irgendwie deine Frühling-, Sommer-, Herbst-, Winterkollektion und dann musst du bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch die Auslieferung gemacht haben an die Händler. Das heißt, da muss ja diese ganze Kollektion und nicht nur einzelne Kapseln daraus schon fertig sein. Das ist bei uns natürlich dann ein bisschen anders, weil wir haben nicht diesen Druck händlerseitig, weil wir eben über uns verkaufen. Die Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, wir haben da auch eine Handvoll Händler. Das läuft bei uns aber eher unter dem Bereich Marketing, weil da verdienen wir nicht wirklich was dran. Wir haben dann eher den Benefit, dass die Leute, die dann in den Läden sind, mal das Ganze in die Hand nehmen können, mal es erleben können. Das ist einfach mal eine andere Art, was wir als Online-Shop einfach nicht leisten können. Ich kann dir sagen, boah, das ist total schön, es trägt sich angenehm, es ist seidig weich, aber du musst mir das halt glauben oder du musst was bestellen und es ausprobieren und dann feststellen, Timo hat wirklich die Wahrheit gesagt, das ist wirklich eine coole Sache. Und im Handel ist es natürlich viel, viel unverbindlicher. Du hast wen, der dann auch dort ist, der dir das vielleicht nochmal erklären kann, was dahinter steckt. Also das ist ein anderer Punkt. Und die Händler können bei uns eben auch kaufen, aber die kaufen dann das, was wir ganz normal auch auf Lager haben. Und wir sind dann nicht an irgendwelche besonderen Liefertermine gebunden, was eigentlich auch, glaube ich, für den Händler ganz cool ist. Das heißt, er hat seine Kollektionspartner, wo er dann vielleicht mal einen größeren Teil hat im Lager, den er austauscht. Aber wir haben ja viele Basic Essentials, ne? Einfach mal ein weißes, schwarzes, graues, carbonfarbenes T-Shirt, die man halt rund ums Jahr gebrauchen kann und die kann er dann immer bei uns wieder nachbekommen.
Wie weit schlagen auch hier vielleicht mehrere Seelen so in deiner Brust? Ihr wollt ja nachhaltig sein und du hast ja gerade gesagt, wäre nicht das geilste Produkt, eins, was halt ewig lebt und ganz lange existiert. Und auf der anderen Seite, ja, gibt's ja irgendwie so auch die Erwartungshaltung von uns Konsumenten, dass da immer was Neues ist. Ne? Auch die Erwartungshaltung in einem Meeting ziehe ich nicht zweimal den gleichen Hoodie irgendwie hintereinander an. Ne? Ich muss irgendwie immer zeigen, Da passiert wo etwas. Ist das nicht so ein natürliches Spannungsverhältnis, was so ein bisschen nervt?
Ich empfinde das ehrlicherweise nicht so. Wir machen natürlich aber auch unsere Kunden darauf aufmerksam. Zum Beispiel im letzten Jahr haben wir das erste Mal einen Black Friday Sale mitgemacht. Das hatten wir ansonsten nie gemacht. Und aber auch bei diesem Black Friday Sale hatten wir ganz bewusst drunter geschrieben, dass es wichtig ist, dass man verantwortungsbewusst einkauft. Das heißt, dass man nicht nur, weil es günstig ist, dann irgendwie das doppelte, dreifache kauft, Sachen kauft, die man gar nicht braucht, sondern sich überlegt, habe ich ein Bedürfnis dazu? Und es ist ja so, dass wir ja aktuell und wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht da sein werden, dass unsere Klamotten ewig halten werden. Also hat man ja früher oder später das Bedürfnis, dass man vielleicht ein paar Socken mal austauscht, weil die Löcher jetzt schon so groß geworden sind, dass es dann irgendwo unangenehm ist. Also kauft man sich ein neues Paar und dann freuen wir uns natürlich, wenn man das nachhaltig kauft und verkauft und dann vielleicht eben auch aus Holz eben bei uns.
Das finde ich interessant. Ihr habt beim Black Friday Sale mitgemacht. Was hat euch dazu bewegt?
Ich glaube, dass es wichtig war, jetzt in diesem Jahr den Leuten eine Möglichkeit zu geben, auch Sachen nachhaltig zu kaufen zu einem solchen Event. Viele Kunden haben uns gefragt, wie sieht's bei euch aus? Ich würde gern eure Sachen am Black Friday Sale kaufen. Macht ihr sowas? Und normalerweise machen wir sowas nicht. Wir verweisen immer darauf, ey Leute, wenn ihr Sachen im Kleiderschrank habt und der voll ist, so, dann kauft unsere Sachen bitte nicht. Sondern kauft eben nichts und benutzt das, was ihr habt. Wenn aber jetzt zu diesen doch wirtschaftlich etwas herausfordernden Zeiten das Portemonnaie etwas knapper bestückt ist und man eher dann drauf guckt, mag ich das dann ausgeben? Und dann vielleicht das Geld dann wo ausgibt, bei einem vielleicht Discounter mit ein bisschen Greenwashing gepaart, wo man ein bisschen grünes Gewissen hat und dann sagt, ja, da komm, das nehme ich dann doch mal mit, weil man vielleicht bei der Lieblingsbrand, die ja hoffentlich wir sind, dann eben nicht die Sachen kaufen kann, weil die dann eben zu dem Zeitpunkt nicht angeboten sind, ist das vielleicht das falsche Zeichen. Und wir hatten extra aber auch dann vorher in der Community gefragt, was haltet ihr davon? Sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Und die überwiegende Mehrheit war dann dafür, also haben wir gesagt, wir machen das.
Sehr cool. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, ne, so ihr seid ja jetzt schon 7 Jahre ja am Markt und offensichtlich erfolgreich. Ja. Was sind aus deiner Sicht nächste Ziele, auf die ihr Lust habt, die ihr erreichen wollt? Ist da was am Horizont, wo ihr denkt, in diese Richtung würden wir uns gerne noch reinentwickeln?
Also ich glaube, das Ziel, was wir gerade haben, ist eher so ein weniger eins, was Wild hat, aber indirekt vielleicht auch. Ich glaube, wir haben eher so ein gesellschaftliches Ziel aktuell, dass wir das, was wir machen, noch bezahlbar halten wollen. Also das ist ein Ziel, ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, was wir ganz am Anfang hatten. Wir wollen nachhaltige und faire Kleidung aus Holz bezahlbar anbieten können, damit sich das eine große Menge leisten kann. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen herausfordernd, weil eben die Portemonnaies kleiner sind, also die Leute weniger Geld zur Verfügung haben. Und ich glaube, dass Nachhaltigkeit leistbar zu machen oder eben auch, dass sich jeder, egal in wie viel man verdient, dann immer noch das Ganze leisten kann. Und ne, so funktioniert es ja auch nur, so können wir ja nur Veränderungen bewirken, dass man diese Möglichkeit hat, damit was Cooles auf die Beine zu stellen. Mit dem Projekt, ich glaube, das ist so eine gesellschaftliche Herausforderung. Das war zu Zeiten von Corona gefühlt für viele leichter. Nach eben den steigenden Energiepreisen jetzt ist es für viele nicht mehr in der Form leistbar und am Ende des Monats bleibt da weniger übrig und dann wird natürlich dann vielleicht auch drüber nachgedacht, bei welchem Laden man seine nachhaltigen Klamotten kauft und vielleicht kauft man dann auch wieder was nicht Nachhaltiges, einfach weil man sich Nachhaltigkeit nicht leisten kann. Und das ist sowas, was wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben und gerne in die Richtung weitergehen möchten, dass wir als Label, als Wild dafür stehen, dass man Nachhaltigkeit sich dann in jedem Fall weiter leisten kann und daran arbeiten wir gerade.
Den kleineren Portemonnaies wegen zum Beispiel gestiegenen Energiekosten, hast du gerade erwähnt. Habt ihr auch einen Kostendruck, der dadurch entstanden ist bei euch? Also dass eure Produkte in der Herstellung teurer geworden sind oder habt ihr da wenig Einflussfaktoren?
Nee, also klar, also unsere Produkte sind teurer geworden. Der Stoff, der muss gefärbt werden. Zum Färben braucht man Energie. Meistens wird das eben also die Energie kommt aus dem Gas. Und wenn das Gas teurer wurde, führt dann dazu, dass der Stoff teurer wird. Das heißt, unsere Einkaufspreise steigen. Gleichzeitig können wir diese gestiegenen Einkaufspreise aber nicht im gleichen Maßen weitergeben oder wollen das nicht machen, weil natürlich dann eben auch es weniger bezahlbar ist. Und ne, diesen Spagat dann zu machen, ist schon etwas herausfordernd. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und genau dieses dann zu schließen und zu sagen, okay, wir müssen eine Möglichkeit finden, A, dass wir die Leute mitnehmen auf der Reise, weil das ist ja das, was wir machen wollen. Es geht uns ja nicht nur darum, dass wir Kleidung verkaufen, sondern wir wollen ja eben mit unserem Projekt was bewirken, sonst würden wir auch keine Bäume in Marsberg pflanzen, sonst hätten wir keinen Wald gekauft, sonst würden wir auch den Leuten nicht erklären, bitte kaufe nicht diese Produkte, sondern ne, kaufe, wenn du den ganzen Kleiderschrank voll hast, lieber nicht, sondern es ist halt wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, viele zu erreichen und dann eben vielleicht die Zukunft nicht nur über unsere nachhaltige und faire Kleidung, die dann eben aus Holz ist, zu gestalten, sondern auch über unsere Denkweise zu gestalten und weiter in die richtige Richtung zu gehen. Das ist auf jeden Fall, finde ich, in den letzten Jahren etwas herausfordernder geworden und da wollen wir auf jeden Fall mehr bewirken, auch in der Zukunft.
Das heißt, wenn das Ziel ist, ne, sagen wir mindestens eure Produkte bei dem Preis belassen zu können, vielleicht sogar noch zu reduzieren zu können, damit ne, kleineres Portemonnaie, dass ich das leisten kann, heißt das ja, ihr müsst ja Mittel und Wege finden, wie ihr eure Produktion günstiger gestalten könnt. Mhm. Und das ist vielleicht, das, was euch umtreibt, oder gibt es noch andere?
Vielleicht auch. Also es gibt die Produktion günstiger zu gestalten. Es geht ja auch darum, wie kann man die Sachen günstiger zu den Leuten bringen? Mhm. Wie kann man die Prozesse, die dazwischen sind, günstiger gestalten?
Geschäftsführergehalt kürzen ist dann...
Zum Beispiel, so, auf welche Auswirkungen das dann eben auf den Einkaufspreis hat, wäre bestimmt interessant. Also, dass wir wirklich an allen Stellschrauben drehen können, um A, das Erlebnis, wie man Sachen kaufen kann, zu perfektionieren, das Erlebnis, wie man dann eben wild und das, was wir vermitteln können, zu perfektionieren und zu verbessern, damit man am Ende wieder ein besseres Verständnis und damit eine bessere Wertschätzung hat. Und natürlich auch die Prozesse, wie kommt dann eben die Entwicklung von einer Idee zu Papier, zu Produktion und dann am Ende zu dir vielleicht nach Hause, wenn du was bestellt hast.
Siehst du auch eine Chance da drin, wenn ihr es schaffen würdet, eure Produkte, hast du ja auch mehrfach erwähnt, langlebiger zu gestalten, dass die Leute auch tatsächlich bereit sind, dann einen höheren Preis zu akzeptieren? Oder glaubst du, naja, da kommt dann doch wieder so dieses, was Thomas auch angesprochen hat, dieses vielleicht modische, nochmal was wechseln zu können oder sowas? Also will ich überhaupt ein T-Shirt haben, was dann irgendwie so lange hält, dass ich gar nicht es wechseln darf?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Punkt ist, der total wichtig ist. Ne? Also es gibt ja modische Bekleidung, aber es gibt zum Beispiel auch Bekleidung wie jetzt Socken oder Unterwäsche. So. Mhm. Da hat sich die Mode jetzt in den letzten 10 Jahren nicht so wahnsinnig entwickelt. Und aber da könnte man natürlich eben auch sagen, wir machen genau dasselbe wie vor 10 Jahren und wenn das Ding noch immer hält, dann ist doch super. Also Haltbarkeit ist auf jeden Fall ein Punkt, der wichtig ist. Inwiefern der vom Kunden geschätzt wird, das kann ich natürlich nicht sagen, aber ich glaube schon, dass wenn man, also das hören wir zum Beispiel bei den Boxershorts, das ist halt tatsächlich ein gutes Thema. Einige, jetzt zum Beispiel, wir haben den Cedric, der für uns modelt, der sagt, ich trage mittlerweile nur noch eure Boxershorts, die sind total Hammer und viele im Freundeskreis sagen das dann auch und das finde ich total schön. Also das ist einfach ein wahnsinnig cooles Feedback. Bei anderen Boxershorts hätten die Löcher und die würden nicht so lange halten, aber bei unseren ist nicht nur der Tragekomfort super, sondern auch die Haltbarkeit und dementsprechend werden sie dann auch mehr bestellt, weil irgendwann tauscht man halt seinen Kleiderschrank dann weiter aus, wenn andere kaputt gehen, so dann holt man sich wieder was von Wild und das ist... Also ich finde es mega und das zeigt ja auch, dass Haltbarkeit dann auch in dem Fall wieder gewertschätzt wird.
Siehst du mir, du hast jetzt mein Interesse an Boxershorts geweckt, du hast schon was geschafft.
Kreislaufwirtschaft ist immer wieder so ein Thema und Elemente davon, glaube ich, auch schon gehört zu haben, ne? Dass ihr schaut, Produkte, die vielleicht aus Erdöl hergestellt werden, recycelt auch wieder einzukaufen und weiter eben so zu verarbeiten. Ist das für euch so ein Thema, wie man noch mehr Kreisläufe etablieren kann bei euch so im Geschäft? Ich denke jetzt mal ganz blöd danach, ich gehe ja jetzt im Moment hin, würde auf eure Webseite gehen, bestelle mir ein T-Shirt, mit Boxershorts, die würde ich jetzt auch dazulegen.
Socken?
Socken nicht vergessen, genau, brauchen wir immer. Genau, ne, die kriegen ja dann halt vielleicht Löcher. So, dann kriege ich das nach Hause, nutze das eine gewisse Zeit, habe jetzt ein Loch halt damit drin. Was mache ich jetzt mit der Socke, die ich nicht mehr gebrauchen kann? Da gibt's ja mehrere Möglichkeiten, ne? Vielleicht, keine Ahnung, könnte ich die zurück zum Hersteller schicken, ne? So, was auch immer der damit macht. Zur Reparatur. Oder der sagt, nee, Löcher ist ganz einfach, da haben wir so ein Patent, ein Reparaturset, schicken wir dir hinterher. So, also sind solche Sachen auch Themen, die euch irgendwie beschäftigen?
Also ich glaube, dass Reparieren richtig cool ist. Ne? Also das sollte auf jeden Fall vorangetrieben werden, wenn irgendwas repariert werden kann. Das ist natürlich jetzt bei, klar, du kannst eine Socke stopfen, aber irgendwann ist auch mit aller Liebe selbst das abgerockteste T-Shirt, was du schon 10-mal geflickt hast, dann kannst du auch den Flicken nicht nochmal flicken, sondern irgendwann ist es halt hin. Und dann geht es halt darum, wie kann man Kleidung recyceln? Also wie kriegt man da eine coole Faser raus? Und das ist tatsächlich so, dass jetzt, wenn du die Sachen zurück zum Hersteller, ob du das jetzt zu uns oder zu sonst wem schicken würdest, das wäre, glaube ich, dann, was den CO2-Ausstoß angeht, eher eine Option, die ich da nicht empfehlen würde, sondern wenn man das einfach zur Altkleidersammlung bringt. Wobei, da muss man auch wieder ein bisschen vorsichtig sein und differenzieren. So als quasi Zukunftsmodell könnte es eben funktionieren und da gibt es recht coole Entwicklungen, die dann auch gerade stattfinden. Sogar Elastan zu recyceln. Also es ist immer die Schwierigkeit, du hast meistens Mischgewebe und diese dann aufzuspalten, das ist so herausfordernd. Aber es gibt jetzt mittlerweile auch Verfahren, ich glaube, die sind aber jetzt noch nicht richtig marktreif, aber an denen wird gearbeitet, dass man quasi diese Kleidung aufarbeiten kann, in der Form, dass man quasi die Fasern auseinanderziehen kann und dann eben dann auch diese getrennt voneinander wieder recyceln oder dann eben auch einen Rohstoff rausgewinnen kann, der dann anders verarbeitet wird. Das heißt, ich glaube, das ist in einem sehr viel größeren Rahmen zu sehen, die jetzt einzeln zum Hersteller zu schicken, vielleicht nicht die gute Idee, aber das gesammelt zu machen, ist Recycling und Kreislaufwirtschaft auf jeden Fall total wichtig und wertvoll und das sollte man machen. Muss man natürlich dann auch wieder das große Ganze sehen. Ich kenne da die Rechenbeispiele nicht, inwiefern sich das lohnt. Ob das dann irgendwie sich mit dem Energieaufwand lohnen würde, da was Neues raus zu generieren oder ob es da vielleicht besser ist, wir machen Malerteppiche daraus, weil sowas dann auch benötigt wird. Also das müsste man dann natürlich sich doch mal im Detail untersuchen und dann am Ende vielleicht dann darauf kommen, was dann die beste Lösung für das Einzelne ist. Aber generell Sachen zu recyceln, recycelte Materialien zu verarbeiten, das ist ja immer mehr im Trend. Und ich glaube auch, das ist eine große Möglichkeit, damit weiterzuarbeiten. Muss man aber jetzt auch zu sagen, wenn man kann zum Beispiel, das finde ich ganz cool, man kann Jeans recyceln, man kann dann eben wieder daraus neues Garn herstellen. Probleme beim Recyceln ist genauso wie beim Papier. Du hast Fasern, die werden gestapelt in einem Garn. Wenn du lange Fasern hast, die zu stapeln, hast du ein gutes Garn. Hast du kurze Fasern, stapelst die, geht das Garn schneller kaputt und damit dann eben auch der Stoff. Das heißt, du musst meistens dann immer auch neues Material mit hinzuführen, aber trotzdem ist es ja cool, wenn dann sagen wir mal 50% recycelt ist und der andere Teil neu und insgesamt hast du dann ein schönes Kleidungsstück, was dann eben aber auch genauso hält wie ein anderes. Also das sollte man auf jeden Fall machen, ist aber dann auch immer im Detail zu betrachten oder zu differenzieren. Was kann man wie einsetzen? Welche Möglichkeit, also jetzt gerade maschinell, ist dann wirklich eine, mit der man gute Ergebnisse erzielt? Man kann jetzt nicht per se sagen, dass alles Recycling gut ist. Das ist ja genauso, wenn ich jetzt irgendwie eine Plastiktüte und Papiertüte vergleiche, dann würde ich im ersten Moment sagen, boah, Papiertüten sind cool. Ne? Also Plastiktüten sind nicht cool, weil es ja erdölbasierend. Wenn ich jetzt aber den Aufwand sehe, wie viel Energie in einer Papiertüte steckt, und das mit einer Plastiktüte vergleicht, dann ist die Papiertüte wesentlich höher. Das heißt, ich muss diese öfters benutzen, um dann das Gleiche zu haben wie vielleicht bei einer recycelten Plastiktüte. Also es gibt ja da auch nicht dieses Schwarz-Weiß. Man muss da wirklich sehr im Detail gucken. Ja.
Jetzt gibt es ja auch mittlerweile so etwas andere Modelle, wie ich an Kleidung kommen kann, anstatt sie nur zu kaufen. Es gibt ein Beispiel, ist glaube ich, ne, Nudie Jeans, ein Abo-Modell. Also sprich, ich abonniere ein Kleidungsstück und wenn es kaputt geht, dann kann ich es halt eben ersetzen lassen durch ein neues Kleidungsstück und das ist sozusagen in diesen Abo-Preis halt mit drin. Das weckt natürlich den wunderbaren Antrieb von der Herstellerseite, dafür zu sorgen, ein Produkt herzustellen, was möglichst langlebig ist, ne, weil ich ja dann die Kosten dann habe, wenn ich halt das natürlich austauschen muss. Ist so etwas bei euch in den Gedankenspielen auch mal drin, darüber nachzudenken, um vielleicht auch die Bezahlbarkeit wieder attraktiver wirken zu lassen?
Also ich finde, das Modell ist interessant. Wir hatten am Rande auch mal drüber nachgedacht. Es ist teilweise ein bisschen zu komplex, bestimmte Abo-Modelle den Kunden zu erklären. Und vielleicht dann ist das konventionelle Kaufen einfach leichter. Dementsprechend hatten wir bislang es noch nicht umgesetzt.
Das sind auch die Erfahrungen, die offensichtlich andere am Markt gerade machen. Ja. Das ist sehr ungewohnt für uns gerade noch. Aber es sind ja Wege in die Zukunft. Wie könnte man andere Dinge, ja, die Dinge anders halt gestalten? Ja. Wenn ich eins gelernt habe heute, ist, dass das mit der Nachhaltigkeit echt so ein Ding ist. Es ist super komplex. Es braucht ganz viel Aufklärungsarbeit. Was wir uns als Verbraucherinnen wünschen können, ist Hersteller, die wie ihr darüber redet und uns erklärt, warum ist das eine, was sich erstmal vielleicht jetzt so falsch, schlecht anhört, warum ist das vielleicht gar nicht so schlecht gedacht in einem bestimmten Kontext? Und offensichtlich brauchen wir mehr Menschen, die halt darüber reden und die uns da mitnehmen auf diese Reise und mit ein bisschen Idealismus vielleicht auch mal einen Wald pflanzen, aber nicht nur, um zu sagen, ich habe Bäume gepflanzt, sondern um damit auch aktiv etwas zu machen.
Ich würde einen Punkt auch noch rausheben, weil ich finde, dass das Besondere ist auch der, also ne, ich kann es jetzt nicht nachprüfen, aber du erweckst ja schon den Eindruck auf mich, dass ihr versucht, sehr, sehr transparent darüber zu sein, was ihr macht, warum ihr das macht, um so überhaupt den Raum zu öffnen über eine Diskussion. Also es ist ja nicht im Zweifel eine Rechtfertigung, wir müssen das jetzt machen, weil wir sonst keine gute Sportkleidung herstellen können, sondern, na, wie du meintest, aufklären. Und das weckt ja überhaupt die Möglichkeit, auch sinnvoll darüber zu reden zu können oder diskutieren zu können, wenn ich es überhaupt erstmal verstehe. Ja. Na, und im Zweifel kommt einer um die Ecke und sagt, ach, wisst ihr das? später, na, hier gibt es doch diesen Stoff, den könnte doch vielleicht auch gebrauchen, wenn man das überhaupt, ne, in die Diskussion bringt. Also das finde ich, ne, einen sehr, sehr guten Punkt, um überhaupt an, ne, da voranzukommen bei dem Thema.
Ja, du brauchst Wissen. Also das ist, wenn du das Wissen teilst und es allen zur Verfügung stellst, ist das, glaube ich, das beste Modell, um in die Zukunft zu gehen. Also die, das ist ja genauso, die, das, was wir lernen in der Schule, in der Universität. So, das Wissen ist Macht und das Wissen sollte nicht bei wenigen sein, sondern bei allen. Und so haben alle dann eben die Möglichkeit, darauf zuzugreifen und vielleicht neue Ideen zu wickeln und weiter nach vorne zu gehen.
Da muss ich aber doch nochmal nach deinen zwei Herzen fragen, die du die ganze Zeit nicht hast. Aber das Wissen zu teilen könnte ja heißen, oh, jetzt könnte ein Konkurrent kommen, der mit diesem Wissen einen Vorteil hat und mich dann hier mit vom Markt drängt.
Ja gut, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass wir da alles offenlegen in Form von Geschäftszahlen und Kontakten. Und ne, also wir haben da schon ein gewisses Know-how, welches wir natürlich dann für uns auch gerne behalten möchten. Aber es geht ja darum, bei dem Wissen, was ich da jetzt meine, dass wir es mit unseren Kunden teilen, dass wir eben dadurch erreichen, dass der Kunde versteht, was da drin steckt und was die Hintergründe sind und dadurch den Wert dessen, was er kauft, ganz anders schätzen kann. Und diese Wertschätzung, die bezieht sich jetzt nicht nur auf unsere holzige Mode, sondern die bezieht sich ja auf Mode im Allgemeinen. Egal, ob man jetzt irgendwie was von Marke XY trägt oder dann eben von Wild, man versteht, was dahinter steckt und man schätzt diese Mode mehr. Und auch wenn man andere Mode mehr schätzt, dann kauft man vielleicht weniger. Und dann ist das ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ich frage mich manchmal bei dir, das ist interessant, also vielleicht ist auch, weil ich so perfide denke manchmal, aber ist das Überzeugung oder ist das auch einfach Unternehmensstrategie?
Was genau meinst du?
Beispielsweise, ne, in den Dialog zu treten, da offen zu sein, die Leute aufzuklären und so. Man könnte sagen, es ist dein Herzensanliegen, ne? Oder ich könnte jetzt perfide sagen, naja, wenn du das halt schön erzählst den Leuten und die das verstehen, dann sind sie auch eher bereit, deine Produkte zu kaufen, also super für dein Geschäft.
Ja, also ich meine, es geht ja darum, wenn du jetzt weißt, wie viel Kleidung, also wie viel in Kleidung steckt, wie viel Energie da drin steckt, dann schätzt du Kleidung allgemein anders wert. Das heißt nicht nur unsere Kleidung anders wert, sondern du weißt halt genauso von Marke, wie gesagt, XY, die werden genauso viel Energie da reinstecken und damit finde ich jetzt, also wie soll ich das formulieren?
Aber spricht da der Geschäftsführer oder derjenige, der einen Sauerlandbaum
pflanzt? Ich würde da nicht differenzieren. Also das wäre ein bisschen krank, glaube ich, wenn ich so mit ganz verschiedenen Köpfen da hier sitzen würde und ich sage, ja, das eine ist cool und nachher freue ich mich dann irgendwie, wenn alle dann doch wie bei den großen Fast-Fashion-Herstellern dann irgendwie 1000 Sachen bei uns kaufen. Das passt dann irgendwie nicht ganz. Also es wäre zu schizophren.
Das heißt, du versuchst, ich da nicht hin. Ich glaube, der Kern ist, du versuchst Nachhaltigkeit und Geschäftssinn miteinander zu vereinen.
Ja, das ist ja das, was wir machen. Genau. Also wir versuchen den Leuten zu zeigen, dass man eben auch nachhaltig und fair agieren kann und damit aber trotzdem ein Geschäft aufbauen kann, wo dann eben Leute hier Auskommen finden und dann am Ende glücklich nach Hause gehen und damit aber auch eine Lieferkette mit aufgebaut hat von Leuten, wo das genau derselbe Fall ist. Also wo man jetzt irgendwie den Leuten nicht wehtut. Und das ist irgendwie das Wichtige bei uns an der Stelle, ja.
Finde ich einen schönen Schlusssatz. Ist deine, du hast noch was?
Ich habe noch eine letzte Frage. Wir nehmen den Podcast ja Anfang 2024 auf und mich würde interessieren, was wünschst du dir von diesem Jahr, was jetzt kommt, oder was brauchst du, damit 2024 für dich ein richtig gutes Jahr gewesen ist?
Frieden. Also ich glaube, es wäre schön, wenn die Konflikte auf der Welt befriedet werden und die Leute sich wieder den Problemen widmen, die wir eigentlich haben. Denn wenn man sich mal bewusst wird, was wir alle gemeinsam gegen das Klima tun, dann könnten wir das doch anders sehen und uns dann vielleicht ein bisschen mehr aufklären und Sachen für das Klima tun. Nicht nur jeder Einzelne, das ist ja immer so eine schöne Sache. Klar, kann jeder Einzelne was machen, aber auch global, politisch ist da, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben. Und wenn wir da in die richtige Richtung laufen und vielleicht die ganzen Demos, die es halt vorher von Fridays for Future gibt, wieder angestoßen werden und wir jetzt dann nicht weiter in eine Ecke gehen, wo wir sagen, hey, wir müssen jetzt irgendwelche Nazis bekämpfen, weil es die einfach gar nicht mehr gibt und weil die Leute so verstehen, was dahinter steckt und verstehen, dass es keine einfachen Lösungen gibt, sondern dass die alle ein bisschen komplexer sind. dann ist das eine Sache, die, glaube ich, der Welt sehr gut tun würde und dass wir ja einfach mehr zusammenhalten und gemeinschaftlich den Schritt in die richtige Richtung gehen, weil ich glaube, wir haben alle zusammen vor dem Hintergrund der Klimakrise genügend Probleme und da können wir nur, also das können wir nur gemeinschaftlich bewältigen.
Danke, Timo. Schön, dass wir bei dir sein durften.
Ja, danke für die Einladung.